Marketing und Vertrieb. Ja, über dieses oftmals schwierige Verhältnis sprach ich mit meinem Kollegen Sebastian Dorn in der nun dritten Folge unseres Podcasts B2B Marketing Rules.
B2B Marketing Rules. Wir sprechen über Digitalmarketing, Vertrieb und die besonderen Herausforderungen in B2B-Unternehmen. Dabei lassen sich unsere ExpertInnen und Gäste in die Karten schauen und geben Einblicke in die B2B-Marketing-Praxis.
Wenn B2B-Unternehmen einen Change durchlaufen, dann fangen die meisten im Marketing und Vertrieb an. Denn hier mangelt es ja häufig an Kommunikation und zwar untereinander. Und was auch dabei helfen kann, Daten und Mindset. Viel Spaß beim Reinhören. Hallo Sebastian.
Hallo Philipp.
Also wenn ich jetzt darüber nachdenke, müsste der Podcast bzw. die Folge heute ein bisschen anders lauten, weil wir heute nicht nur über das Marketing reden, sondern über Sales, über den Vertrieb im B2B. Warum? Weil wir immer häufiger bei Unternehmen feststellen, dass Marketing und Vertrieb wenig bis gar nicht miteinander sprechen. Wir hatten auch letztens diese Diskussion bei uns im Open Friday gehabt. Eigentlich ein altbekanntes Problem, aber wir haben gedacht, wir bringen das jetzt einfach mal hier mit rein in den Podcast, weil es immer noch sehr, sehr aktuell ist. Wir stellen halt fest, das, was uns auch unsere Kundinnen uns spiegeln und das, was wir auch in den letzten Jahren in unterschiedlichen Unternehmen auch festgestellt haben, ist, dass man halt nicht miteinander redet. Also Marketing und Vertrieb führen eher so ein Dasein nebeneinander. Man trifft sich vielleicht einmal im Quartal, einmal im Monat, aber so einen richtigen Austausch gibt es bei den beiden Abteilungen nicht. Ist eigentlich richtig fatal, weil hier gehen halt viele Chancen verloren. Einfach mal so eine ganz allgemeine Frage. Warum ist das so, Sebastian? Warum gibt es da keinen intensiven und vor allem regelmäßigen Austausch und warum lassen das Unternehmen überhaupt zu?
Austausch gibt es und zwar oftmals in der Form, dass der Vertrieb dem Marketing sagt, ich brauche nochmal dies, ich brauche nochmal eine Broschüre, ich brauche nochmal jetzt die Broschüre auf meinem iPad, wir sind ja jetzt digital. Und das ist aber dann oftmals das Einzige, wieso tatsächlich die Kommunikation auf beruflicher, professioneller Ebene passiert. Es ist häufig da, dass gerade im B2B-Bereich alteingesessene Unternehmen oftmals auf bestimmten Strukturen aufgebaut sind. Und zwar der Vertrieb ist so eine der absoluten Kerne des Unternehmens, hat meistens ein Vielfaches an Mitarbeitern als das Marketing. Und da wird der Umsatz generiert. Und das ist so ein bisschen die Denke. Im Marketing wird kein Umsatz generiert, Marketing kostet nur. Und jetzt ist im Vertrieb, dadurch, dass natürlich der Vertrieb oder oftmals der Vertrieb dann auch sehr, sehr gut in den letzten Jahren funktioniert hat. Das waren so diejenigen, die das Unternehmen groß gemacht haben, neben den Produktentwicklern. Ist auch dieser Gedanke, wir kriegen das schon hin, der Vertrieb macht das schon. Wir wissen ja, wie unser Kunde tickt, wie unsere Kunden ticken. Dass dort dieses Verständnis, was kann denn das Marketing eigentlich für uns machen, oftmals eben über so eine Dienstleister-Thematik nicht hinausgeht. Und deswegen tun sich auch Unternehmen natürlich schwer, solche Glaubenssätze, die sich ja oftmals in den Abteilungen oder bei den Menschen dort festgesetzt haben, die aufzubrechen. Das ist hat sehr, sehr viel mit Veränderungswillen zu tun und vielleicht auch mit die Notwendigkeit zu erkennen, dass man vielleicht gar nicht sagen muss, es geht jetzt nur noch so. Also wir Digitalmarketer sagen ja auch immer schnell, ja, das musst du so machen, weil Digitalmarketing ist das. Und wir sehen uns dann aus unserer Bubble, sondern oftmals fängt es ja erstmal auch damit an, wie kann Marketing meine Leads, mein Arbeitsumfeld, meine Ziele, die ich erreichen will, unterstützen und verbessern. Das ist so dieser Gedanke fehlt. Oftmals, glaube ich.
Okay. Du hast jetzt schon vieles so ein bisschen angeschnitten, auch wie man es vielleicht auflösen kann. Da werden wir, denke ich mal, später nochmal drauf zu sprechen kommen. Aber wenn man jetzt die Situation beschreibt, Marketing und Vertrieb.
Ja.
Meine Wahrnehmung ist, dass diese beiden Abteilungen so ein bisschen in einem stetigen Wettkampf stehen. Also es gibt so ein bisschen Konkurrenzgedanken zwischen diesen beiden Polen eines Unternehmens. Die Abteilung, das ist vielleicht auch so ein bisschen vererbt oder der Vergangenheit geschuldet, wie dieses Unternehmen sich positioniert hat. Diese Abteilungen wurden sehr, sehr isoliert aufgezogen Und dieser Vertrieb in erster Linie hat so ein bisschen eine Sonderstellung. Mhm. Ich denke, dass es auch ein bisschen was mit der Monetarisierung, also mit der, der Gewinn oder der Umsatz dem Vertrieb zugesprochen wird, ein bisschen begründet ist. Siehst du das auch so?
Also du meinst, dass der Vertrieb Angst hat, dass sozusagen die Provisionen, die man so für so ein Lied bekommt, nicht mehr ihm zugesprochen werden. Ja, ich glaube, das kann sicherlich ein Punkt sein oder ist sicherlich ein Punkt. Also diese Angst davor, die nehmen uns etwas weg. Ich habe das Gefühl, dass es aber in den letzten Jahren weniger geworden ist. Vor allen Dingen auch in diesen Corona-Jahren, wo das Thema der Digitalität auch mittlerweile so erkannt wird als, das bringt mir ja wirklich was, das bringt mir ja Vorteile. Ne? Also ich muss nicht immer mit einem ausgedruckten Paper irgendwie mich in meinen Wagen setzen und irgendwelche Firmen abklappern, sondern ich kann das Ganze digital umsetzen und ich glaube, das ist nicht mehr so ganz so stark. Ich glaube auch, dass es gibt natürlich Unternehmen, wo ein großer Wettbewerb zwischen diesen beiden Abteilungen da ist. Aber ich glaube, dann haben wir sowieso ein grundsätzliches Problem, was man auflösen muss. In vielen Unternehmen, die wir sehen, ist es eher die Schwierigkeit, die Vorteile, die eine Zusammenarbeit mit sich bringt, klar zu machen. Also wirklich mal zu sagen, was bringt es denn dem Vertrieb, wenn das Marketing ihm sozusagen zuarbeitet? Ne? Also wenn es für hochwertige Anfragen sorgt, dass es für hochwertige Anfragen überhaupt sorgen kann. Also dieses Verständnis davon, dass nicht jeder Lead, der vom Marketing rübergeschoben wird, erstmal 27 Telefonate braucht und sowieso zu 90% irgendwie im Nichts landet. So, ich glaube, das sind so Themen, die vor allen Dingen anstehen oder die vor allen Dingen die Leute für die Leute wichtig sind und ihnen es schwierig machen, sich auf diese Veränderung einzulassen.
Okay, also Veränderungsbereitschaft sollte irgendwie schon auf jeden Fall vorliegen, aber nicht nur bei der Führungsriege, weil oftmals ist es so, dass der Marketingleiter oder die Marketingleiterin sich mit dem Leiter oder Leiterin vom Vertrieb zusammensetzt, quartalsweise, monatsweise, wie auch immer, aber dass die eigentlichen Mitarbeitende, die sich mit dem Kunden wirklich auseinandersetzen und Kampagnen entwickeln, dass die sich halt überhaupt nicht austauschen. Sondern mehr so auf der Führungsriege sich das alles so.
Na, die Leitungsebene muss sich im Klaren über die Strategie sein. Die müssen sagen, so, wir glauben daran, dass das jetzt hier der richtige Weg ist. Das sind die Stakeholder, die dann auch Sachen ermöglichen. Und dann braucht es eine gute Kommunikation, dann braucht es einen klaren Weg, einen nachvollziehbaren Weg für die Umsetzenden. So, und das sind ja dann die Menschen, die dann miteinander arbeiten müssen. Und ich glaube, auch da wird oftmals so das Thema nur so halb verstanden, vor allen Dingen das Thema, wie kommuniziere ich sowas in mein Team, nicht unbedingt immer optimal umgesetzt, sodass, sagen wir mal, einem Vertriebler gesagt wird, ey, das bringt dir ja nur Vorteile, weil dann kriegst du dies und jenes. Und der sagt dann, ja, nee, also eigentlich habe ich ja immer so gearbeitet, das funktionierte doch auch ganz gut. Klar, jetzt wird es gerade ein bisschen schwieriger, Rezession, wie auch immer. Ne, aber diese Argumentation bleibt oftmals an der Oberfläche. Und die Vorteilsvermittlung bleibt oftmals an der Oberfläche. Was ich glaube, was oftmals auch damit zusammenhängt, dass gar nicht so wirklich verstanden wird, was die beiden jeweiligen anderen Bereiche füreinander tun können. Und das liegt ja auch darin, das ist auch so ein typisch deutsches Thema, so ich bin hier Experte. Deswegen bin ich hier Experte, deswegen fragt man mich hier. Und es ist so gesellschaftlich auch so anerkannt, ne, der und der ist Ingenieur, der und der ist der und das und das. Und an der Stelle wird oftmals dieser Blick über den Tellerrand zur Seite gelegt, sondern ich bin hier Experte, ich mache das so und alles, was so von der Seite kommt, ist eher störend, weil ich weiß ja, was zu tun ist, weil ich bin der Experte. Das ist so ein bisschen ein Beispiel. Ich hatte mich da mit meinem Kollegen unterhalten, dem Daniel, der auch sagte, oder wo wir uns dann auch ausgetauscht haben, wo wir gesagt haben, das ist zum Beispiel in den USA anders. Da gibt es viel mehr Quereinsteiger. Da ist dieses Thema Expertentum natürlich auch, wird natürlich nach vorne getrieben und auch wichtig. Aber es ist viel häufiger so, dass die Menschen, die dort in bestimmte Jobs kommen, gerade im Vertrieb, dass die vorher auch schon mal viele andere Sachen gemacht haben.
Also sie bringen einfach andere Sichtweisen mit ein.
Andere Sichtweisen mit ein. Die haben auf einmal, da ist das Verständnis schneller da, dass man andere andere Bereiche auch braucht. Zumal auch in den USA es einfach auch viele sehr positive sehr positive Beispiele gibt von Unternehmen, bei denen genau das funktioniert hat. Marketing und Vertrieb ist eins. Die arbeiten zusammen. Die sind nicht Silos. Ne? Mhm. Und das ist natürlich, da macht es natürlich einfacher, wenn du siehst, so hat das Prinzip funktioniert. Und das ist extrem erfolgreich, dass du das dann in einer Welt, die grundsätzlich ein bisschen offener ist für sowas, dass sich das umsetzt. Und das ist sicherlich ein schwieriger Ansatz.
Du hast das vorhin in einer Antwort schon so ein bisschen anklingen lassen. Digitalisierung. Mhm. Der Vertrieb ist ja auch in den letzten Jahren digitaler geworden, ein bisschen agiler auch, hat sich mehr an den Kunden orientiert, weil ein Customer Relationship Management System, ein CRM-System, bei vielen Unternehmen auch im Mittelstand Einzug gehalten hat. Im Prinzip ist das, glaube ich, ganz nachvollziehbar, warum ein CRM überhaupt eine Daseinsberechtigung hat. Das Problem ist aber, dass der Vertrieb sich dadurch ein bisschen kontrolliert fühlt.
Das kann sein, ja. Das kommt darauf an, wie man das System einführt im Unternehmen. Ne? Also natürlich, Vertriebler sind grundsätzlich eher freiheitsliebende Menschen. Die machen ihren eigenen Tagesablauf, die machen so ihr Ding. Jeder ist im Grunde auch so ein bisschen hauptsächlich erstmal sich selbst und seiner Provision, also wenn man es vereinfacht darstellt, sich selbst und seiner Provision verpflichtet, ja. Und in dem Moment, wo er sozusagen ins große Ganze einbezogen wird, und in dem Moment, wo er das Gefühl hat, jetzt bin ich hier ja auf einmal transparent, die können ja sehen, wenn ich nichts mache, ja, oder was ich hier mache, dann kann das natürlich zu Störgefühlen kommen. Ich glaube, der Hintergrund dabei ist auch wieder Kommunikation. Also wofür ist das gut? Wofür ist es wichtig, dass wir unsere Daten pflegen? Wofür ist es wichtig, dass wir auch unsere, keine Ahnung, Gesprächsnotizen eintragen, dass wir die Daten so haben, dass sie segmentierbar sind? Das ist, glaube ich, oftmals noch nicht so angekommen bei Vertrieblern. Und ich würde auch sagen, dem Vertriebler, der nichts zu verbergen hat, dem ist es maximal lästig, weil er sagt, na, früher musste ich das alles nicht machen. Das kostet mich ja nochmal 10 Minuten, bis ich die Daten gepflegt habe. Das ist dann so eher lästig. Und natürlich gibt es aber auch einige, muss man auch ganz klar sagen, die sagen, na gut, auf einmal sieht man, dass ich ja so am Tag eigentlich nur so 2 Gespräche führe. Ne? Da hast du natürlich ein anderes Problem. So. Also ich glaube, die Schwierigkeit oder der Ansatz ist der, dass du guckst, wo kommt das Problem her? Kommt es vom Einsatz der Transparenz oder kommt es daher, dass du vielleicht grundsätzlich im Unternehmen bestimmte Themen hast, die dann auf einmal an die Oberfläche kommen? Habe ich auch schon gehabt. Also habe auch schon mit jemandem gesprochen, wo ganz, ganz massiver Widerstand war. Da gab es einen neuen Vertriebsleiter, der hat eigentlich total sinnvolle Sachen eingeführt und hat wirklich auch sichtbare Erfolge dadurch erreicht, durch diese Form der Transparenz, dass wurde dann aber leider nach 6 Monaten wieder einkassiert, weil der dann nämlich woanders hingegangen ist. Und ab dem Moment haben sie weitergemacht wie vorher. Und ich glaube, dass man so den Punkt Ursache nicht so vertauschen darf. Also das CRM ist oftmals nicht das Problem. Es ist eher so eine Frage der Kultur.
Genau. Unternehmensphilosophie muss erstmal passen. Man muss, glaube ich, das erstmal auf irgendwie eine gesicherte Basis setzen, die von auch allen Entscheidern auch getragen wird.
Ja, Unternehmenskultur ist das eine, aber ich glaube auch Abteilungskultur. Ne? Also gerade wie wird im Vertrieb gearbeitet? Wie schafft man eine Atmosphäre, die vielleicht auch ein bisschen unabhängig macht von bestimmten Fragen und eher so die Frage in den Vordergrund stellt, was tut meinem Unternehmen gut? Wenn es meinem Unternehmen gut geht, geht es mir gut. Und nicht die Frage, was tut mir gut? Und wie kann ich möglichst meine Provisionen erhöhen? Ja, und wie schaffe ich es, möglichst viel Umsatz für mich zu machen, sondern für das Unternehmen.
Okay. Also ein gewisser, also Veränderungsbereitschaft hatte ich vorhin schon genannt, aber so ein gewisser Change-Prozess muss erstmal angekurbelt werden in einem Unternehmen. Aber was ist dann der nächste Schritt?
Also der Schritt ist zuerst, das Verständnis zu vermitteln und dann Tja, gibt es zum Beispiel die Möglichkeit zu sagen, wir fangen mal mit einem kleinen Projekt an. Wir gucken erstmal die wirksam, was ist es denn wirksam? Also wie wirksam ist das, was wir dort tun können als Marketing zum Beispiel für den Vertrieb? Ich komme aus Marketing und versuche mich so ein bisschen in den Vertrieb mit reinzudenken und bin oftmals so an Momente gekommen, wo ich immer gedacht habe, so, boah, ich verstehe gar nicht, warum die das gar nicht wollen. Das ist doch total gut. Aber ich glaube, dass der nächste Schritt ist nicht nur zu sagen, wir verändern was, sondern auch wirklich ganz klar und immer wieder zu erklären und ganz nah an dem Punkt zu sein, ist immer wieder zu erklären, was passiert denn jetzt gerade? Warum machen wir das gerade? Und was bringt es uns und was bringt es dir persönlich? Ich glaube, das wird extrem unterschätzt, dieser Ansatz, dieses, ich verstehe, was da gerade passiert und nicht, die da oben wollen, dass ich irgendwas mache. Oder jetzt will mein Chef schon wieder, dass ich irgendetwas mache. Weil in der Regel hat sich der Chef ja was dabei gedacht.
Mhm.
Kommunikation ist da alles.
Ja.
Verständnis aufbauen. Es wird Menschen geben, und das darf man auch nicht unterschätzen, es wird Menschen geben, die gehen diesen Weg nicht mit. Die können den Weg nicht gehen. Aus unterschiedlichsten Gründen. Das ist nicht unbedingt ein Altersgrund, sondern das ist Mindset. Ich mag das nicht, ich will das nicht. Ich gehe lieber wieder sonst wohin und mache dann das auf meine Weise. Das passiert halt. Und ich glaube, auch davor haben Unternehmen Angst, dass also Veränderung oftmals auch bedeutet, dass man Menschen verliert.
Oder sie irgendwo anders einsetzt.
Oder?
Das kann natürlich auch sein.
Das ist das Beste, ne? Also, also es muss halt so eine Gesamtstrategie geben in diesem Veränderungsprozess. Wir sind jetzt sehr stark in so einem Change- und Veränderungsprozess. Geht ein bisschen weg von dem, wo wir eigentlich reingewollt sind, also mit dem Thema Vertrieb und Marketing. Aber das gehört dazu, ne? Es ist halt, gehört dazu.
Also stellen wir uns jetzt mal die Situation vor. Das Verständnis ist auf breiter Basis vorhanden. Was sind jetzt so die nächsten Schritte? Ich würde mal sagen, Marketing und Vertrieb setze ich jetzt erstmal hin und sage, wie sieht eigentlich unser idealer Kunde aus?
Genau.
Welche Merkmale hat er? Also wir Marketer würden dann sagen, erstmal eine Buyer-Persona entwickeln oder mehrere davon.
Genau. Richtig. Das Interessante ist, dass wenn man so eine Buyer-Persona ermittelt, es im besten Fall, wenn man einen guten Vertrieb hat, 80-90% der Infos dann vom Vertrieb kommen und eigentlich vor allen Dingen das Marketing befähigen, das, was der Vertrieb weiß, was ein guter Vertrieb weiß, das ins Marketing zu überführen. Also ein guter Vertriebler ist ja meistens schon relativ kundenzentriert. Das ist jetzt ein bisschen sehr, sehr positiv gesprochen, aber die hören ja erstmal zu. Die gucken ja erstmal in den ersten 10 Minuten, matchen wir gerade, also matchen wir produktmäßig, funktioniert das? Haben wir eine richtige Lösung für dich? Weil ein guter Vertriebler sagt nach 10 Minuten, ey, es tut mir leid, ich kann ja da wirklich nichts für dich tun. Dann legt er auf und kümmert sich lieber um ein Thema, um ein Lead, der ihm mehr bringen kann. Und im zweiten Schritt zu gucken, wenn man sieht, okay, könnte es ein Matching geben, wie kann ich denn jetzt sinnvoll diese Nachfrage, diesen Bedarf, der auf der anderen Seite ist, lösen. Und das, wenn du solche Menschen hast im Vertrieb, die so etwas, die so vorgehen, dann hast du sehr viel Grundlage für eine Buyer-Persona. Und auf Basis dieser Buyer-Persona, dieser Menschen, die dann charakterisiert sind, 3, 4, 5, kann ich ja dann im Marketing sagen, okay, wir wollen jetzt in einen bestimmten Bereich gehen. Also wir wollen jetzt zum Beispiel externe Berater, die innerhalb des Entscheidungsprozesses meines Produktkaufes total wichtig sind, die wollen wir angehen. Die haben wir jetzt hier definiert, was brauchen so ein externer Berater, der von denen es wahrscheinlich Tausende gibt. Ja, wo ein normaler Vertriebler überhaupt gar nicht weiß, wo fange ich denn jetzt an? Wen muss ich denn jetzt hier anrufen? Oder wie komme ich denn an diese Leute ran? Und das Marketing hat oftmals da, gerade wenn man sich zum Beispiel das Thema LinkedIn anschaut, dort kann man in der Regel sehr, sehr gut segmentieren und targetieren und kann dann diese Menschen ansprechen mit den richtigen Informationen, Argumenten, die vom Vertrieb dann übergeben worden sind oder die man mit dem Vertrieb zusammen verarbeitet hat. Dann gibt es die Customer, dann braucht man eine Customer Journey, wo man auch dann sagen kann, okay, an welcher Stelle der Customer Journey befindet sich der Mensch denn? Welche Infos braucht er denn jetzt gerade von mir? Welche Infos braucht auch das, wir nennen es mal Buying Center, ja, also wo mehrere Personen agieren, die für die Entscheidungsfindung erstmal überhaupt zuständig sind. So.
Das ist natürlich besonders im B2B-Bereich ein großes Thema, weil absolut. Mehrere ja. Protagonisten, mehrere Entscheider auch da eine Rolle spielen, weil es natürlich aber auch erklärungsbedürftige Produkte sind mit einem bestimmten Budget, genau, was man noch nicht außer Acht lassen darf.
Richtig, das ist also, da muss man einen Unterschied machen zwischen B2C und B2B. Im B2C ist so eine Persona sehr meistens nicht einfacher oder ähnliches, aber und auch es kann auch eine größere Anzahl an Personas sein, die man im B2C-Bereich anspricht. Aber im B2B-Bereich hat man tatsächlich eher so eine Kette an Menschen, die man anspricht. Und wo man auch gucken muss, spreche ich die richtige Person an? Also zwar ist der Entscheider der CEO, aber eigentlich muss ich ja die Person im Marketing ansprechen, die vielleicht auf mich aufmerksam geworden ist oder den Einkauf oder ähnliche, weil die ja sozusagen die Gatekeeper sind an der Stelle. Das sind diejenigen, die die Informationen, die Entscheidungsinformationen dann weitergeben. Jetzt sind wir im Bereich Persona, aber genau das müsste man eigentlich am Anfang machen. Ne? Dann befähigt man das Marketing gezielt für den Vertrieb in eine Vorauswahl, in eine Segmentierung zu gehen, um dann diese Menschen mit den wichtigen Inhalten zu bespielen.
Anschließend muss natürlich auch ein Prozess folgen.
Ja.
Ich würde mal sagen, dass Marketing und Vertrieb genau definieren müssen, ab wann ein Lead an den Sales übergeben wird. Also, ich würde mal sagen, der entsprechende Lead muss eine bestimmte Score-Range einnehmen. Also der Nutzer hat sich zweimal unsere Webseite angeguckt, hat sich mehrere Artikel durchgelesen, hat unser Whitepaper runtergeladen, hat sich für unsere Newsletter eingetragen, hat unser Webinar besucht und dann ab einem bestimmten Score muss dieser Lead dann den Vertrieb zugeschoben werden. Dann anschließend müsste dieser eine Rückmeldung kommen vom Vertrieb. Also wenn dieser Lead nicht zu einem Käufer wurde, muss das Marketing erfahren, woran hat es hier liegen, wie man so schön sagt. Woran hat es hier liegen? Also, woran hat es gehapert? Hat dieser Lead eine Information nicht bekommen? Gibt es da noch irgendwie eine Gap in der Informationsbeschaffung?
Ja, richtig, gebe ich dir recht. Das ist so eine Form, wie man es machen kann. Also es ist auch eine Form, die grundsätzlich gut funktioniert. Es gibt weitere Formen, wie man im Marketing denken kann. Das hat auch immer so ein bisschen mit der Möglichkeit des Unternehmens zu tun, visionär zu denken oder vielleicht auch langfristiger sowas aufzubauen. Also der Weg könnte ja auch sein, dass man eigentlich nur noch auf Anfragen eingeht, die schon wirklich als vorqualifizierte und vorinformierte Anfragen tatsächlich reinkommen. Also man nicht sagt, ich hole jetzt alles rein, was geht. Ich identifiziere jetzt so schnell wie möglich alle Menschen, die mal auf meiner Webseite gewesen sind, um die dann mit einem Score weiter zu qualifizieren. Sondern der Ansatz kann ja auch sein, und das ist, glaube ich, das, was wirklich, wirklich spannend ist, über die Marketingmaßnahmen, die man macht, über das, was man nach außen hin den Menschen auch zuspielt, jetzt nicht nur reine Lead-Kampagnen, sondern auch einfach Informationen, Produktinformationen, Brand etc., welche dann dazu führen, dass man auf der Seite der Anfragen, die dann tatsächlich über die Online-Medien kommt, also ich würde jetzt nicht nur sagen, dass es unbedingt die Webseite sein muss, es kann auch Online-Plattformen wie LinkedIn oder etc. sein, dass diese Anfragen höher qualifiziert sind, dass also man eigentlich diese Qualifizierung nicht unbedingt immer selber vornehmen muss, sondern die wird eigentlich über den Informationsgrad, den die Person schon über das Unternehmen hat, definiert. Es ist ein bisschen längerer Weg, klingt jetzt auch erstmal nach relativ wenig Kontrolle, weil man gibt ja erstmal raus und hofft dann, dass irgendwann sich jemand meldet, ne, und der dann dadurch qualifiziert ist, dass er sich alles angeguckt hat, was man macht. Das ist so ein bisschen weniger Kontrolle, als wenn man sagt, ich habe die Person hier, ich gehe die jetzt an und jetzt habe ich Schritt 1, Schritt 2, Schritt 3 und jetzt kriegt er da die E-Mail und dann lädt er sich das noch runter und dann kriegt er den Score und dann schieße ich ihn rüber. Ne? Das hat mehr Kontrolle, mehr Kontrollgefühl. Ob das dann wirklich die richtige Strategie ist, ist tatsächlich sehr individuell. Also da wäre ich nochmal vorsichtig zu gucken, ob man nur auf so einem Scoring das Ganze aufbaut. Das kann nämlich auch dazu führen, dass man zwar eine ganze Menge Leads zum Vertrieb rüberschickt und der dann irgendwann sagt, ja, cool, ihr habt uns 50 Leads rübergeschickt und wir haben genau 2 Aufträge davon erzielt und der Rest war irgendwie heiße Luft, den wir da bekommen haben. Das ist Ja, dann, das kann dann auch schnell zu dem Moment führen, dass man sagt, das bringt hier doch alles nichts. Das ist doch Zeitverschwendung, was wir hier machen.
Na gut, aber wenn man so ein Modell aufzieht oder so einen Workflow etabliert, muss man natürlich irgendwie die Kommunikation wirklich so, ja, zirkulär halten, dass man sagen kann, okay, wir müssen jetzt vom Score ein bisschen runtergehen oder ein bisschen weiter nach oben setzen, ja, je nachdem, wie man das
Wichtigste
alles aussieht.
Ist Rückmeldung. Es kommt auch tatsächlich immer so ein bisschen drauf an. Ne? Also man darf jetzt, es gibt ja sehr viel auch gerade informativ im Netz über das Thema B2B-Marketing, B2B-Lead-Management, Lead-Generierung. Da darf man, muss man auch immer hinterfragen, woher kommen denn diese Cases? Was sind denn das für Cases? Also viele von den Cases, die wir so im B2B-Marketing gerade sehen, auch gerade aus den USA, sind ja oft SaaS-Unternehmen. Das heißt, das sind, die funktionieren noch mal ein bisschen anders als ein Hersteller von, keine Ahnung, Industrieschrauben, ja, das ist schon nochmal ein anderes, eine andere Ebene, unter der das passiert. Also wenn du ein SaaS-Unternehmen bist, hast du oftmals eine andere Art und Weise auch Leads zu verarbeiten, zu bearbeiten und sie zu qualifizieren als ein Unternehmen, das eben tatsächlich ein physisches und vielleicht auch ein wesentlich teureres Produkt anbietet. Deswegen sehr individuell. Und ein bisschen aufpassen, dass man in der Thematik Lead-Generierung nicht so sagt, das ist ja alles ganz einfach. Und dann muss man echt schauen, in welchen Branchen das passiert und welche Voraussetzungen das Unternehmen oder das Produkt auch bietet. Das ist deswegen alles, es ist möglich, man kann diesen Weg gehen, man muss aber wirklich immer sehr genau gucken und nicht nach Schablone loslaufen und sagen, so, das muss ja irgendwie funktionieren, hat ja bei irgendeinem anderen Unternehmen, was überhaupt nichts mit uns zu tun hat, mit unserer Branche zu tun hat, auch so funktioniert. Das ist echt wichtig, diese Erwartungshaltung. Ne? So, Thema Erwartungsmanagement ist total wichtig, auch für den Vertrieb.
Also Feedback hast du ja gerade schon genannt, dass der Austausch auf jeden Fall ja regelmäßig ablaufen soll zwischen Marketing und Vertrieb. Ich würde jetzt mal die Produktentwicklung da auch mit einbeziehen. Aber wie schaffen es Unternehmen wirklich da in die Umsetzung zu kommen und da so eine Veränderung zu etablieren? Ja. Ich glaube, dass die Unternehmen erstmal so eine gewisse Dringlichkeit kommunizieren müssen. Also wenn man sagt, ja, nächstes Jahr wollen wir dann Umsatz XY generieren, das sind so generelle Appelle wie nächstes Jahr muss ich mal 5 Kilo abnehmen oder ich möchte gerne mal mehr Sport machen. Darf ich da kurz einhaken?
Das Interessante oftmals ist nämlich, ja, das ist ein sehr, sehr guter Punkt. Da fällt mir ein, dass es passiert häufiger in Gesprächen mit dem Vertrieb, dass man dann sozusagen in diese Auftragssituation kommt, also wir kommen an den Punkt, wir müssen uns mal um das Thema Digital Leads kümmern, wir wollen mal schauen, wie können wir das entwickeln. Und nachdem man sich so ein bisschen warm geworden ist, ist das Erste so, ja, unsere Bücher sind voll bis in die nächsten 5 Jahre. Das ist natürlich an der Stelle schwierig, Dringlichkeit zu schaffen, wenn die Bücher voll sind.
Das muss ja nicht so bleiben.
Ja, aber das ist ja, also sag mal, die nächsten 2 Jahre sind die Bücher voll. Ne? Also da ist ja schon, das ist schon der erste Schritt. Deswegen sage ich, es ist unglaublich wichtig, dieses Thema Dringlichkeit richtig zu adressieren. Und das ist Kommunikation, wieder Kommunikation. Ne? Wenn ich jemandem sage, ey, du musst jetzt unbedingt was machen, und der sagt, wieso? Die nächsten 2 Jahre sind doch safe. Wir müssen hier gar nichts machen eigentlich. Das machen wir hier, das ist hier so eine Spielwiese, auf der wir mal gucken, ob da irgendwie uns das noch einen Vorteil bringt. Dann hast du die Dringlichkeit noch nicht richtig adressiert.
Dann haben wir auch schon das Thema Kultur angesprochen.
Ja.
Also, oder Unternehmensphilosophie, es muss auf breite Basis angelegt sein, also die Führungsriege muss dahinter stehen und auch die Hauptprotagonisten in der jeweiligen Abteilung. Und was auch, glaube ich, ganz, ganz wichtig ist, ist die Begleitung. Wie macht man das am besten? Soll diese Begleitung oder dieser Veränderungsprozess von einem externen Berater, einem externen Experten mitgeführt werden oder kann diese Veränderung aus dem Unternehmen selber herauskommen?
Das würde ich nicht mit A oder B beantworten, sondern ich würde es beantworten, dass...
Kommt drauf an, die typische Marketer.
Nein, ich habe schon eine klare Aussage dazu. Jeder Berater, der von im Unternehmen keine Unterstützung hat, der läuft gegen eine Wand. Ja, also er muss die Unterstützung im Unternehmen haben. Ein Berater hat den Vorteil oftmals, dass er andere Möglichkeiten hat, Themen und Probleme zu adressieren, als es intern möglich ist. Das heißt also, aus meiner Sicht ist eine Beratung von außen, eine Begleitung von außen wichtig. Die funktioniert aber nur, wenn im Unternehmen Stakeholder, also Menschen, die in einer Position sind, wo sie wirklich auch das dann auch realisieren können, mit dabei sind und mit am Ball sind. Ein Berater von außen, der kann nicht die Veränderungen durchführen, wenn im Inneren bei den wichtigsten oder bei den Menschen so viel Widerstände sind und er nur auf Widerstände trifft. Dann sagt er irgendwann auch, okay, vielen Dank, das war jetzt nett hier, ihr müsst erstmal euer Thema hier klären, eure Kultur anpassen oder ähnliches. Das heißt also, aber ich glaube auch, es ist wichtig, es gibt Unternehmen, die haben das geschafft, die haben das auch rein intern gelöst. Das kann funktionieren. Ich glaube, es ist schon gut, jemanden von außen zu haben, der immer wieder mal drauf guckt. Der muss ja nicht der muss ja nicht da einziehen oder so, aber der zumindest immer mal wieder so in regelmäßigen Abständen guckt, so wie, wo seid ihr denn jetzt gerade? Was ist denn jetzt gerade die Thematik? Was sind denn so Themen, die ich vielleicht mal anspreche, weil ihr sie intern irgendwie nicht so richtig angesprochen bekommt und so. Dafür ist es, glaube ich, gut.
Okay, also der Unterbau, über den haben wir jetzt schon gesprochen. Dann muss man einen bestimmten Workflow etablieren. Also wie setzt man diese Veränderung um? Natürlich mit Personen, indem man Personen befähigt, indem man diese Personen ermutigt und indem man sie begleitet und kurzfristige Ziele ansetzen. Also für jeden persönlich definieren, was sind deine konkreten nächsten Ziele, welche sind überhaupt realistisch und wie sehen dann die nächsten Steps dann eben aus für dich?
Genau, das finde ich sehr richtig. Also ich glaube, dieses Personen befähigen ist gerade in diesem Veränderungsprozess total wichtig, weil ich glaube, viele Menschen, die man so in so einem Prozess verliert, sind oftmals, denen fehlen gewisse Skills, die sie vorher nicht gebraucht haben, die sie jetzt auf einmal brauchen. Ne? Und dann passiert neben, jetzt ist alles neu noch, das kann ich auch alles gar nicht oder ich glaube das alles nicht zu können. Also das ist ein ganz wichtiger Punkt. Das nächste ist eben diese Thematik, auf Folge auch sichtbar zu machen. Ne? Also so ein Scoreboard oder ähnliches zu haben, an dem man auch wirklich sieht, das verändert hier was. Ne? Weg vom das Bauchgefühl nicht mehr. Weil das Bauchgefühl kann A oder B sein. Es kann sein, ja, es fühlt sich ganz gut an oder naja, ich weiß ja nicht so genau. Und dann kommst du in so ein Schwimmen rein und vor allen Dingen spätestens dann, wenn man sozusagen was wie in die Vorstandsebene geht und man denen sagt, naja, es ist ganz okay hier gerade, das läuft ganz gut. Spätestens dann klinken die sich da oben aus, weil die sagen, ja gut, ne, was bringt es uns denn konkret? Und dafür, und das ist die eine Ebene, und die nächste Ebene ist man selber. Also ich weiß, jedes Mal, wenn ich irgendwer etwas vornehme und mir ein Ziel irgendwie vornehme und ich das nicht genau beziffern kann, wann ich dieses Ziel erreicht habe oder ob ich Zwischenschritte zu diesem Ziel irgendwie erreicht habe und das nicht fassen kann, dann wird es für mich schwieriger. Dann wird es für mich unklar. Ne? Und so ein Scoreboard ist ja auch wieder so eine Sache. Ne? Dann ist auch oftmals das Thema, ja, das ist jetzt nur wieder zum Überprüfen, erreichen wir unsere Ziele und es geht um Druck machen und es geht darum hier, wir sind 20% hinter unseren Zielen, Druck, Druck, Druck. Ganz im Gegenteil. So ein Scoreboard muss halt motivierend aufgesetzt sein. Dafür zu sorgen, das sind so meine kleinen Schritte, die ich dazu beitrage und das bringt es dem Großen. Also wenn man das wirklich sichtbar machen kann, das ist nicht einfach. Mhm. Ne, das ist durchaus eine Herausforderung, so etwas zu erstellen. Aber wenn man das hat, dann kann das unglaubliche Energie freisetzen bei jedem Einzelnen. Ne, weil, also Wirksamkeit ist eins der absoluten, aus meiner Sicht, eines der absoluten Kernthemen für motivierte Mitarbeiter, die gerne in einem Unternehmen arbeiten, wenn die ihre Wirksamkeit spüren.
Dann ist, glaube ich, die Motivation per se vorhanden.
Genau. Sie kann dadurch aufgebaut werden, sie kann dadurch sogar noch erweitert werden. Aber wenn ich merke, ich tue was, das motiviert ja unglaublich oder gibt auch ein unglaublich gutes Gefühl. Ich gehe am Ende der Woche nach Hause und sehe, was ich geschafft habe und nicht, na gut, ich habe jetzt eine ganze Menge gemacht. Ich habe viel gemacht. Das ist ja oftmals, naja, viel gearbeitet jetzt die Woche. Es wäre doch schöner zu sagen, ich habe richtig viel erreicht die Woche. Und zwar kann ich das an diesen und diesen und diesen Punkten für mich klar erkennen.
Also unterm Strich, damit Marketing und Vertrieb wirklich wirksam werden und wirklich da Erfolge verzeichnen, ist erstmal dieses grundlegende Denken. Silo-Denken muss weg. Das gegenseitige Verständnis muss aus den Mitarbeitern heraus entwickelt werden. Ganz, ganz wichtig, Kommunikation und Austausch in regelmäßigen Abständen, weil dadurch erst diese Synergieeffekte entstehen können. Sebastian.
Vielleicht noch eine Sache. Immer wieder auch gucken, sind wir alle, gehen wir alle den gleichen Weg und verstehen wir das auch alle gleich? Ne? Also dieses Kommunikation und Austausch nochmal wirklich konkretisieren mit, sind wir alle, wissen wir alle, wo wir hinwollen? Haben wir den gleichen Nordstern alle und folgen wir dem auch wirklich grundsätzlich und nicht sozusagen, wir verlieren uns dann auf dem Weg, weil wir unterschiedliche Definitionen von bestimmten Themen haben.
Ja, also die Basis. Mhm. Ja. Sebastian, dir vielen Dank. Wir freuen uns über eine Bewertung und über eine konstruktive Kritik von euch. Ja, und wir sagen bis bald und bis zur nächsten Folge von B2B Marketing Rules.
B2B Marketing Rules. Wir sprechen über Digitalmarketing, Vertrieb und die besonderen Herausforderungen in B2B-Unternehmen. Dieser Podcast wird präsentiert von Digitly, der B2B-Digitalagentur. B2B Marketing Rules.